SWR 2 Leben.
Noch ist es warm. Die Sonne scheint, 20 Fridays for Future Aktivisten und Aktivistinnen treffen sich in einem großen Garten. Er liegt am Fuße eines Weinberges am Rande von Freiburg. Jeder Ankömmling schnappt sich einen Klappstuhl, stellt ihn in den großen Kreis, 1,5 Meter Abstand. Frische, junge, wache Gesichter. Über den Köpfen blüht noch der Sommerflieder, das Licht ist herbstlich golden. Jedes Treffen beginnt mit der Frage, wie geht es dir?
Ich bin Anna, ich hatte heute auch einen ganz coolen Tag. Ich freue mich auch mega auf den 25.09., aber ich bin natürlich auch ein bisschen angespannt wegen, wie viele Leute kommen und wie es mit dem Hygienekonzept wird. Aber ich denke, wir kriegen es voll gut hin, weil voll viele Leute sich mega eingesetzt haben und voll coole Arbeit gemacht haben. Und ich denke, das wird gut.
Anna Castro-Kösel, 20 Jahre alt, halb Brasilianerin, gehört zum harten Kern der Fridays for Future in Freiburg. Genauso der 17-jährige Moritz Schmidt.
Ich bin Moritz, ich bin ziemlich gestresst aktuell. Ansonsten sieht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe wie immer Schlafmangel, das wird noch schlimmer bis zum 25.09. Aber ich freue mich trotzdem, ich glaube, es wird mega cool.
Anna und Moritz planen zusammen mit 18 anderen Jugendlichen die erste Großdemo nach der langen Corona-bedingten Demo-Pause. Annas weiches Gesicht und die seidigen dunklen Haare strahlen Ruhe und Besonnenheit aus. Moritz dagegen ist einer der energetischen, dynamischen der Gruppe. Seine blonden Locken streben gen Himmel, sein Blick ist überall. Der 17-Jährige scheint alles zu können und er ist für die Gruppe unersetzlich.
Ich habe da sowas für mich gefunden, wo ich auch Spaß dran habe, so viel Energie reinzustecken. Aber manchmal ist es auch tatsächlich so, dass ich mir einbilde, dass es irgendeine Aufgabe ist, die sonst niemand machen würde. Beziehungsweise ich würde länger brauchen, das jemand zu erklären, als selber zu machen. Dann mache ich es halt selber.
Wenige Tage bleiben noch. Bei der geplanten Demo müssen die Freiburger Fridays mit mehreren tausend Menschen rechnen. Und diese Menschenmasse, das verlangt die Polizei mit Nachdruck, muss Abstandsregeln einhalten, sonst wird die Demo aufgelöst.
Es ist sehr viel Arbeit. Also dieses Mal haben wir natürlich auch das mit dem Hygienekonzept, was wir uns überlegen mussten und dann auch lange drüber diskutiert haben. Natürlich sind auch wieder Sachen wie die Technik, die man koordinieren muss, Ordner, also dass man genug OrdnerInnen hat, die dann auch auf Abstand und so weiter achten und das Programm und also es ist schon alles sehr viel Arbeit, aber ich bin optimistisch, was die Organisation angeht.
Schule, Uni oder Ausbildung werden da gerne mal zur Nebensache. Für viele Fridays gilt, ich schlafe nicht, der Klimawandel schläft auch nicht.
Ich sitze manchmal abends noch bis 1 am Computer, um noch Zeug zu managen. So viel, wie ich aktuell mache, so wenig, wie ich aktuell schlafe, würde ich nicht länger als ein paar Wochen durchhalten. Für mich ist das einfach ein Thema, was so wichtig ist. Und es ist aber auch dieser Antrieb, dass ich sehe, wie viel in der Politik eigentlich schief läuft, dass ich merke, dass dagegen unbedingt was gemacht werden muss. Das ist das, was mich so antreibt.
Mit seinen 17 Jahren ist Moritz schon ein potenzieller Klima-Burnout-Kandidat. Anna war im vergangenen Jahr vorübergehend depressiv. Sie hat sich Hilfe geholt. Eine Psychologin von den Psychologists for Future unterstützt sie ehrenamtlich.
Ich bin Astrid Kerner, Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin. Und ich bin jetzt seit fast 2 Jahren in der Klimabewegung aktiv. Und ich schaue eben, was ich mit meiner Profession als Psychologin beitragen kann, was ich an Unterstützung geben kann, da wo es gebraucht wird in der Klimabewegung.
Die Aktivisten und Aktivistinnen kommen mit zweierlei Anliegen zu ihr. Da ist einmal der Klimawandel an sich, der Ängste, Hoffnungslosigkeit und Depressionen auslösen kann. Und mit dem immensen Engagement innerhalb der Fridays for Future-Bewegung ist bei manchen die Grenze zum Burnout erreicht. Viele Aktive verzweifeln auch an der Frage, was sie überhaupt erreichen können mit ihrem Engagement.
Das sind sehr tiefe Fragen, die auftauchen, also so Sinnfragen, bis hin auch zu einer Angst vor Sterben und Tod durch Klimabedrohung. Und wenn es noch so junge Menschen sind, ist das besonders ergreifend, sich mit 17, 18 Jahren mit so etwas auseinandersetzen zu müssen, dass ein Leben bevorsteht voller Bedrängnis und einer verkürzten Zukunft vielleicht auch, ja.
Astrid und Anna treffen sich dieses Mal per Videokonferenz. Corona bringt Abstand mit sich und außerdem studiert Anna seit ein paar Wochen in Münster Politikwissenschaft und Kommunikation. Sie sitzt auf dem Bett in ihrem WG-Zimmer. Eine Lichterkette taucht Annas Videobild in warmes, sepiafarbenes Licht.
Hallo Anna, hörst du mich? Was hast du für einen tollen Hintergrund? Das ist ja fantastisch. Geht's dir gut dort? Wie war der Start?
Also mir gefällt die Stadt an sich sehr gut, aber das Problem ist halt eben Corona und ja, es ist halt nicht so der optimale Start und halt auch mit Fridays for Future kann man jetzt halt auch nichts mehr machen. Ich hatte hier schon so voll die Pläne, dass ich hier wieder einsteige und so, aber jetzt hat die Ortsgruppe sich auch komplett dagegen entschieden, überhaupt Aktionen zu machen und es ist auch frustrierend, dass man so gar nicht politisch aktiv sein kann.
Ja.
Schon vor vielen Jahren hat sich Anna der Umweltbewegung angeschlossen. Zuerst war sie bei Greenpeace und seit 2 Jahren ist sie bei Fridays for Future aktiv. Das Jahr 2019 war übervoll für sie. Anna hat jeden Freitag gestreikt, Aktionen geplant, Interviews gegeben, sich national und international vernetzt, Pressemeldungen geschrieben. Zum größten Streik waren 10.000 Demonstrierende gekommen, ein Riesenerfolg. Und dann kam Corona. Die jungen Aktiven von Fridays for Future sind von einem Tag auf den anderen in ein Vakuum gefallen. Mit 15 hatte Anna in der Schule den Klimawandelfilm von Al Gore Eine unbequeme Wahrheit gesehen.
Temperaturanstiege registrieren wir bereits überall auf der Welt. Dadurch entstehen immer heftigere Stürme.
Wir erleben die größte Krise in der Geschichte dieses Landes.
Heute Morgen verwüstete Hurricane Katrina New Orleans.
Beschleunigtes Abschmelzen der Eisberge der Arktis. Wenn dieses Eis wegtaut, steigt der Meeresspiegel weltweit um 6 Meter. Was auf dem Spiel steht, ist unsere Lebensgrundlage.
Nach dem Film war ich extrem deprimiert und wusste eben nicht genau, wie ich mit diesen niederschmetternden Gefühlen umgehen soll.
Du sagst, dass dieser Film von Al Gore, der war so niederschmetternd für dich. Mhm. Lass uns doch uns vielleicht mal darüber austauschen.
Ja.
Was hat dich da so depressiv gemacht?
Also, dass ich mich am Ende dann immer sehr ohnmächtig gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, es bringt ja eh nichts mehr und was kann ich da schon dagegen machen, weil man sieht ja nicht wirklich, dass sich was drastisch ändert.
Was bedeutet das für dich? Oder was denkst du, was das für uns alle bedeutet, was unsere Zukunft, die Zukunft des Planeten anbelangt?
Ich finde einfach den Planeten sehr schön und ich glaube, ich könnte auch einfach sehr schlecht damit leben oder wegschauen, wenn ich halt sehe, dass Ökosysteme zerstört werden, dass kein Regenwald mehr da ist, dass nur eine Trockensavanne ist, dass es keine Arktis mehr gibt und dass wir in Deutschland vielleicht noch mit Klimaanlagen uns kühlen können, aber in Afrika ganz viele Menschen sterben, dass in Europa dann der Rechtspopulismus noch stärker wird, dass man keine Flüchtlinge mehr aufnimmt, aber die Flüchtlingsströme natürlich gewaltig zunehmen werden, wenn die Flächen, wo sie die Menschen gelebt haben, unbewohnbar werden.
Anna offenbart nicht nur ihre eigenen Ängste, sie offenbart die Ängste einer ganzen Generation, der Fridays for Future Generation.
Davor habe ich dann auch Angst, dass die Welt keine solidarische Welt sein wird, sondern einfach eine weiterhin egoistische Welt, wo sich die Reichen oder die reichen Staaten weiterhin bereichern und auf ihr eigenes Wohl schauen.
Astrid und etwa 10 weitere Psychologen und Psychologinnen aus Freiburg beraten die Klimaaktiven einzeln oder in Gruppen.
Es ist für mich keine gewöhnliche Beratungssituation. Also ich sehe mich da nicht wirklich als Psychotherapeutin, sondern als Mitbetroffene, als vielleicht sogar Weggefährtin, weil ich zwar nicht bei den Fridays mit meinen 59 Jahren aktiv bin, aber in anderen Zusammenhängen, in anderen Klimagruppen. Ja, womit kommen die Fridays? Trauer wird in solchen Gesprächen genannt, vielleicht auch um das, was nicht mehr sein wird, um das, was man verlieren wird. Und es wird durchaus auch benannt, wie schwierig es ist, überhaupt Menschen zu finden, mit denen man also so Gefühle auch teilen kann.
Also das Gefühl, was ich ganz stark habe, ist, dass ich sehr oft meinen Lebensentwurf hinterfrage. Also ich habe jetzt ja auch angefangen zu studieren und ich frage mich halt oft, ob das richtig ist, was ich tue, weil ich fühle mich da halt oft sehr schlecht, dass ich das jetzt gerade nicht machen kann, dass ich mich nicht traue, sozusagen jetzt zu priorisieren.
Wäre es nicht viel sinnvoller, fragt sich Anna, die ganze Lebenskraft in den Kampf gegen die Klimakrise zu investieren?
Und mir macht das eben auch sehr große Angst, dass ich halt das Gefühl habe, wir alle können nicht so leben, wie wir das uns vielleicht erträumt haben. Für mich war das immer ein Traum, dass ich halt später einen Job haben werde, der mir Spaß macht, dass ich eine Familie vielleicht haben werde. Und für mich sind es halt Sachen, die jetzt nicht mehr garantiert sind, so aus meiner persönlichen Sicht, aber auch darüber hinaus auch gar nicht mehr weiß, in welcher Welt ich in ein paar Jahren oder Jahrzehnten leben werde und dass ich in dieser Welt nicht so gerne leben will und dass ich auch nicht Kinder in diese Welt setzen will.
Für einige Tage ist Anna zurückgekehrt nach Freiburg. Denn heute findet die große Demo auf dem Freiburger Messeplatz statt. Noch ist es früh am Morgen, es ist kalt und es sieht nach Regen aus. Aber Anna und Moritz organisieren, koordinieren, bereiten die Demo vor. Anna ist für das Hygienekonzept mitverantwortlich. Die Demonstrierenden müssen in kleinen Gruppen in abgezirkelte Bereiche gelenkt werden.
Ja, aber das ist halt blöd mit dem Wind, wenn man es sortiert.
Anna kauert mit zwei anderen jungen Frauen auf dem Asphalt des Messeplatzes. Sie kämpfen mit einem Stapel einlaminierter Schilder mit Nummern drauf.
Die dazu dienen sollen, den Leuten so einen Überblick zu geben, welchen Abschnitt sie rein müssen, weil wir gerne Abstand halten würden. Und das, um es besser umzusetzen, haben wir verschiedene Blöcke.
Ja, klar. Tariel, du magst doch gerne Parolen rufen. Schnapp dir das große Megafon und reih dich hinter den nächsten Block ein. Weiß jemand, wo Emil ist? Ich brauche Emil. Danke.
Moritz ist überall. Fast wirkt es, als sei er geklont und könne an mehreren Orten gleichzeitig sein. In der einen Hand das Smartphone, in der anderen das Walkie-Talkie. Er checkt die Technik der zu Musikanlagen umgebauten Lastenräder. Die werden später die einzelnen Blöcke des Demonstrationszuges anführen und mit aktivistischer Musik beschallen.
Verkleidet den Block ein bisschen,
hey! Hey! Wer nicht hüpft, der ist für Kohle! Hey! Hey! Wer nicht hüpft, der ist für Kohle! Dankeschön!
Wir brauchen den Kohleausstieg spätestens 2030!
Mittlerweile haben sich 6.000 Menschen auf dem Freiburger Messeplatz versammelt. Anna hält auf der großen Bühne eine Rede über ihr Lebensthema. Die Zerstörung des Regenwaldes des Amazonas in ihrer zweiten Heimat, Brasilien.
Und was im Amazonas passiert, ist nicht nur eine Natur- und Klimakatastrophe. Nein, es ist auch eine humanitäre Katastrophe. Die indigene Bevölkerung wird systematisch benachteiligt, im Stich gelassen und ausgeraubt.
Anna redet ruhig und sachlich. Aber es geht ihr um nichts weniger als die Rettung alles Lebens, der Menschheit, des Planeten.
Was hier ja oft das Argument ist, ist, dass, ach, das ist ja so weit von uns entfernt, das betrifft uns nicht. Es hat aber sehr wohl auch was mit Deutschland und der EU zu tun. Im ersten Halbjahr 2020 stieg der Sojabohnenexport in der EU massiv an. Auch Deutschland ist der größte Soja-Abnehmer. Es ist zum Verzweifeln, man fühlt sich ohnmächtig und hilflos. Aber wir zeigen heute, dass wir das nicht sind. Dass es uns sehr wohl etwas angeht und wir uns darum kümmern, was auf der anderen Seite der Welt passiert.
Moritz ist mit seinem Fahrrad schon wieder woanders hingeflitzt. Er koordiniert, wer welches Megafon bekommt und welche Transparente von welchem Demoblock wohin getragen werden.
Es ist super stressig, ich habe viel zu viele Aufgaben. Ich komme gar nicht dazu, irgendwie so normale Sachen zu machen, wie essen oder trinken, weil ich die ganze Zeit irgendwo eingespannt bin und rumrenne, rumfahre, Zeug koordiniere. Aber ich bin echt krass überwältigt, wie viele jetzt doch da waren. Ich hatte es nicht erwartet und ich freue mich extrem. Also, gibt's von euch wer, der sich mit dem Megafon noch einreihen will? Du, perfekt. Nach dem Block.
Die Aktionen auf der Bühne sind zu Ende. Der Demonstrationszug setzt sich Richtung Innenstadt in Bewegung.
Kein Fahrrad dabei und kann
ja, genau,
laufen.
Ja, genau, die Biene, also ganz vorne in der Biene.
Kohlekonzerne!
Kohlekonzerne!
Wagen in der Ferne!
Ein bisschen ist es wie bei Hase und Igel. Am Ende ist Moritz auch wieder der Erste, der 3 Kilometer weiter am Ziel der Demonstration mit einem Megafon vor dem Mund für Ordnung sorgt.
Um große Ansammlungen zu vermeiden, bitten wir euch alle, euch nach und nach und ohne Gedränge auf den Weg nach Hause zu begeben. Denkt auch auf dem Heimweg bitte, bitte Maske und Abstand. Es ist nicht eine Sache, die nur auf der Demo gilt. Es ist immer wichtig, weil wir jede Krise bekämpfen müssen.
Das ist Hochleistungssport. Nach der Demo wirkt Moritz abwesend, erschöpft und müde, aber auch erleichtert. Morgen wird er zum Dannenröder Forst in Hessen fahren, um das Waldgebiet gegen eine geplante Autobahn zu verteidigen. Der Klimawandel schläft nicht.
Wir haben teilweise gestern Nacht noch Zeug gemacht. Manche Leute haben gar nicht geschlafen. Das ist sowohl körperlich als auch psychisch einfach super anstrengend.
Auch Moritz will sich an die Psychologists for Future wenden. Er sieht, dass er dringend Nachhilfe in Selbstfürsorge braucht, in Aufgaben delegieren und Abstand gewinnen.
Mega cool, dass ihr alle hier wart. Wir waren am Anfang über 6000 Leute. Das ist echt krass. Zu so besonderen Zeiten, dass wir so viele Menschen für Klimagerechtigkeit auf die Straße bringen.
Fridays for Future. Wir ändern unser Leben. Quatsch, Mama geht's nicht. Ja, man geht's nicht. Fridays for Future.
Moritz und Anna sind 17 und 20 Jahre alt. Während viele ihrer Altersgenossen im digitalen Sumpf zwischen Computerspielen und Online-Shopping versacken, haben sie heute 6000 Menschen aktiviert, um für ein gemeinsames Ziel einzustehen. Anna und Astrid sprechen schon fast eine Stunde per Videochat miteinander und es wird eine weitere Stunde dauern. Es ist ein intensives Gespräch. In Anna hat sich viel angestaut. Als Pressesprecherin bei den Fridays for Future hat sie sich täglich mit dem Klimawandel und den drohenden Folgen beschäftigt. Vielleicht zu viel.
Ich will mich davon jetzt auch nicht hervorheben, weil ich auch viele Sachen mache, die nicht unbedingt immer ökologisch sind. Also zum Beispiel heute habe ich mir auch ein gebrauchtes iPad bestellt, weil ich einfach gesehen habe, ich kann so nicht studieren, weil ich im digitalen Semester, ich habe einen relativ schlechten Computer, mit dem man nicht so gut drauf rumschreiben kann. Und ich habe mich aber auch jetzt voll schlecht gefühlt, dass ich das gekauft habe. Also ich finde,
Anna bürdet sich selbst mehr Verantwortung auf als ihren Mitmenschen. Dabei meint sie grundsätzlich, das System müsse sich ändern.
Ich finde, durch unsere Leistungsgesellschaft werden wir auch eben dazu getrieben, Sachen zu tun, die wir jetzt ökologisch nicht vertreten können.
Was passiert mit Menschen, die sich täglich mit dem Klimawandel beschäftigen? Was macht das mit ihnen? Dafür gibt es in der Psychologie einen neuen Begriff, erklärt Astrid. Die prätraumatische Belastungsstörung.
Prä- und posttraumatische Belastungsstörung, da gibt es einfach dann Überschneidungen von den Symptomen her, zum Beispiel Albträume, Schreckhaftigkeit, Ängstlichkeit, Rückzugsverhalten. Und das finde ich schon ein sehr interessantes, aber auch ein erschreckendes Phänomen.
Auch Menschen abseits der klimaaktiven Szene könnten bald betroffen sein.
Und da meine ich, könnte es eine wichtige Aufgabe von PsychotherapeutInnen und Psychologen sein, sich auch darauf vorzubereiten, dass immer mehr Menschen mit solchen Ängsten bezüglich der Zukunft auch einen Weg in psychotherapeutische Praxen finden werden. Und da, finde ich, müssen wir vorbereitet sein.
Im Moment, meint Astrid, würden viele den Klimawandel noch verdrängen. Anna stimmt zu.
Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile ist bei mir das Gefühl der Abstumpfung vielleicht auch eingetreten, was mich auch selber schockiert. Aber vielleicht ist es auch so eine Art Selbstschutz.
Ja. Also ich als Psychotherapeutin halte ja nicht so viel vom Verdrängen und Verleugnen. Wir wissen, dass das nicht wirklich möglich ist, Verdrängen von Realität. Meistens sucht sich das dann mit der Zeit eben doch seinen Weg. Und ich schlage vor, diese Gefühle von Angst, aufkommender Hoffnungslosigkeit, Resignation da sein zu lassen, sie sogar zu begrüßen und zu sagen, okay, da habe ich wieder dieses Gefühl, ich schaue mir das jetzt an, aber ich lasse es, so wie es gekommen ist, auch wieder ziehen.
Wenn ich halt die ganze Zeit irgendwie am Studieren bin oder so, dann, weil es mich halt schon so ablenkt und ich finde es halt voll schlimm, dass ich dann das halt so voll verdränge, aber halt unterbewusst, also ich mache das ja nicht bewusst. Und irgendwie habe ich halt so das Gefühl, so in den letzten Wochen ist es mir halt so voll egal. Ich habe da halt viel weniger dran gedacht und mich erschreckt es halt, weil ich, ich verstehe mich halt gerade selber nicht und es macht mir halt Angst, weil ich will halt nicht mein Ziel, wo ich halt Veränderungen schaffen will, verlieren. Und ich habe halt gerade das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen passiert.
Mit dem Ärmel ihres dunklen Pullovers wischt Anna sich die Tränen weg. Sie weint nicht über den Klimawandel, sondern sie weint, weil sie nicht so sein will wie die große Masse der Menschen, die trotz der verheerenden Vorzeichen des Klimawandels noch unbeschwert ihrem Alltag nachgehen.
Ich will halt auch nicht die ganze Zeit so tun, als wäre alles okay. Und dabei weiß ich natürlich, dass es nicht alles okay ist. Was soll ich machen, wenn ich mich halt schlecht fühle? Weil ich merke das halt jetzt in den letzten Wochen schon vermehrt, dass ich wirklich sehr abgestumpft bin. Und ich finde das schon irgendwie erschreckend. Krass, dass ich da gar nicht mehr so diesen Schmerz empfinde, aber auch traurig, dass ich den nicht empfinde. So. Mhm. Aktivismus hat ja auch für mich zumindest mit Empathie zu tun. Und wenn ich nicht mehr empathiefähig bin, dann kann ich ja auch nicht mehr wirklich authentisch den Aktivismus betreiben.
Aber könnte es vielleicht sein, dass deine Empathie jetzt einfach woanders hineinfließt?
Ja.
Ist das tatsächlich eine Abstumpfung? Eigene Grenzen anzuerkennen, bis wohin kann ich gehen und was überfordert mich jetzt eigentlich oder entspricht nicht meiner derzeitigen Lebenssituation, zum Beispiel eben studieren zu können. Ja.
Anna will später für eine Umweltorganisation arbeiten. Sie studiert Politik und Kommunikation.
Ja, du bist jetzt im Studium, das ist jetzt nicht irgendein Studium, sondern du bildest dich jetzt gerade, um dann als Profi an den Veränderungen mitzuwirken, die es braucht, an der gesellschaftlichen Transformation. Und dich mit dem, was du lernst, in den Dienst dessen stellst, was die Zukunft braucht. Und das ist wichtig, auch zum Selbstverständnis, dass niemand denken muss, der von solchen negativen, runterziehenden Gefühlen heimgesucht wird. Jetzt werde ich verrückt, jetzt bin ich psychisch krank. Sondern wir haben es hier mit angemessenen Gefühlen zu tun, als Reaktion auf die Klimakatastrophe.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass mich das jetzt auch wieder ein bisschen befreit hat, dass ich jetzt wieder motivierter bin, was zu machen, weil ich irgendwie merke, so ich bin noch da sozusagen, so aktivistisch gesehen. Ich glaube, dass das geholfen hat.
Ein neuer Denkansatz zur psychologischen Bewältigung der Klimakrise kommt aus den USA. Das Konzept heißt Deep Adaptation, tiefe Anpassung. Der Grundgedanke besagt, wir müssen akzeptieren lernen, dass der Klimawandel nicht aufzuhalten ist und er wird schwerwiegende Konsequenzen haben. Tiefe Anpassung bedeutet, sich diesen Gedanken zutiefst zu eigen zu machen. Erst dann kann die Klimakrise als die Herausforderung angenommen werden, die sie ist. Erst dann können wir angemessen darauf zugehen, mit Kreativität, Weisheit und Entschlusskraft. Auch für Astrid ist dies der entscheidende Ansatz. Sie will mit den Freiburger Psychologists for Future Gruppen für die tiefe Anpassung gründen.
Und die Erfahrung ist, dass die Menschen, am Anfang kommen sie in diese Workshops eher niedergeschlagen, mit hängenden Köpfen und Schultern, irgendwo einfach hoffnungslos. Und sie gehen aus dieser gemeinsamen Arbeit mit einer neuen Kraft hinaus, mit einer Zuversicht. Und das finde ich eine sehr wichtige Botschaft, dass es hinter der Verzweiflung noch etwas anderes gibt. Wenn man das schafft, dahin durchzugehen, dann kann dort eine große Kraft entstehen, eine Entschlossenheit, angemessen zu handeln.